Stahl gilt als vorbildlich, was das Recycling betrifft. In Europa wird inzwischen nahezu die Hälfte aus Metallschrott hergestellt. Gegenüber der Verhüttung aus Eisenerz bedeutet das eine erhebliche Energieeinsparung und entsprechend weniger Emissionen des Klimagases CO2. Aber dem Stahlrecycling sind Grenzen gesetzt. Verunreinigungen im Alteisen und Beimischungen unterschiedlicher Legierungen können beim recycelten Stahl zu Qualitätsverlusten führen, sodass er nicht mehr den strengen europäischen Normen entspricht. Das international aufgestellte EU-Projekt NanoSmart soll hier Abhilfe schaffen. Bis 2028 soll es dem in vielen industriellen Bereichen unentbehrlichen Werkstoff Stahl seine letzten Geheimnisse entlocken. Wie gefährlich sind die Verunreinigungen im recycelten Stahl wirklich? Wie kann man mit innovativen Herstellungsprozessen gegensteuern? Das Institut für angewandte Materialien am Karlsruher Institut für Technologie bringt sein über Jahrzehnte entwickeltes Wissen zur experimentellen Erforschung von Werkstoffen auf der mikroskopischen Ebene ein.
2021 hat die EU ungefähr 20 Millionen Tonnen Stahlschrott an Drittstaaten exportiert, das heißt vor allem Indonesien. Und das ist mehr als der deutsche Schrottverbrauch. Der wäre ungefähr bei 17 Millionen Tonnen pro Jahr. Warum verwenden wir den nicht selber? Und hier ist natürlich die Herausforderung, dass wir in Europa mit Abstand den qualitativ höchstwertigen Stahl produzieren. Keine Region der Welt kommt mit der Qualität hier mit. Und das ist auch gut so. Wenn Sie sich anschauen, hochfeste Stähle sind nicht nur hochfest, die sind auch hochzäh. Das bekommen Sie nur dann hin, wenn Sie wirklich die chemischen Eigenschaften, die mikrostrukturellen Eigenschaften fein aufeinander ausbalancieren. Und damit Sie das machen können, müssen Sie genau wissen, was drinnen ist. Wenn man jetzt den Schrott nimmt mit unbekannten Begleitelementen, dann können Sie diese Güten, die wir in Europa produzieren, einfach im Moment nicht produzieren. Und deshalb geht dieser Schrott nach Indonesien oder andere Drittstaaten. Und da wird er dann zu einem Wald- und Wiesenstahl verarbeitet. Mit relativ niedriger Festigkeit, relativ akzeptabler Zähigkeit, aber definitiv nicht das, was wir für den Automobilbau zum Beispiel einsetzen würden.
Professor Christoph Kirchlechner leitet das Institut für angewandte Werkstoffe am Karlsruher Institut für Technologie. Über Jahrzehnte hat man dort Methoden zur experimentellen Erforschung von Werkstoffeigenschaften entwickelt und auf eine Vielzahl von Modellwerkstoffen wie Kupfer oder Silizium angewandt. Im Rahmen des an der Universität von Navarra koordinierten NanoSmart-Projekts werden sie nun helfen, die Geheimnisse des Werkstoffs Stahl zu entschlüsseln. Bis 2028 wollen die Forschenden Wege aus dem Recycling-Dilemma aufzeigen.
Es ist so, dass wir, um technologisch genau die gleichen Güten herzustellen, einfach ein paar Dinge lösen müssen. Wenn Sie jetzt immer mehr Stahlschrott verwenden für die Stahlproduktion, dann wird der Stahl einfach ein paar Begleitelemente anreichern. Da wird Begleitelemente aufkonzentriert. Und irgendwann einmal durch diesen Kreislauf werden diese Begleitelemente so viel, dass sie die Eigenschaften negativ beeinflussen. Und das ist ein Showstopper im Moment, der es uns nicht erlaubt, dass wir die Recyclingraten massiv nach oben treiben im Moment. Wir haben einfach keinen sortenreinen Schrott im freien Markt. Den haben die Industrieunternehmen natürlich intern. Die haben sortenreinen Schrott und da könnte man dann 100% Recyclingquoten fahren. Das wäre kein Problem. Allerdings auf dem freien Schrottmarkt haben sie erstens die ganzen Legierungen. Da haben wir sehr viel edle Elemente dabei, Nickel, Chrom beispielsweise. Aber genauso kommt es immer wieder zu einer Durchmischung mit Elektroschrott. Da kommt Kupfer dazu, da könnte auch Phosphor dabei sein. Und die sorgen für allerlei unterschiedliche Probleme.
Die tatsächlichen Auswirkungen dieser Verunreinigungen auf die Werkstoffeigenschaften des Stahls zu verstehen, ist Voraussetzung für ein Hochfahren der Recyclingquote.
Verunreinigungen können nämlich zwei Auswirkungen haben. Die können die Festigkeit steigern oder verändern. Festigkeit ist jetzt der Widerstand gegen eine Verformung. Und sie können die Zähigkeit ändern, meistens reduzieren. Wobei die Zähigkeit jetzt der Widerstand gegen Rissausbreitung ist. Und wir wollen jetzt auf der mikrostrukturellen Ebene, also auf der Ebene von Mikrometern, wollen wir die Auswirkungen von diesen Begleitelementen verstehen.
Das sogenannte Segregationsverhalten der verunreinigenden Stoffe ist eine entscheidende Hürde für eine hundertprozentige Recyclingquote. Nur wenige Atome an der falschen Stelle und die Qualität des Stahls wird beeinträchtigt.
Es kann eben so wenig sein wie eine einatomare Lage, die das makroskopische Werkstoffverhalten wirklich massiv verändert. Das hat was mit Entmischung zu tun. Wir nennen das Ganze Segregation. Das heißt, einzelne Elemente wollen nicht im Gitter eingebaut werden. Und dann scheiden sie sich an eben Grenzflächen ab und bilden einatomare Schichten. Und das Schlimme daran ist ja eigentlich, dass sie selbst niedrigste Gehalte, das können in Parts per Million sein, wenn die sich mischen würden, wären sie kein Problem. Dann wären es ein Atom von einer Million. Aber wenn es an die Grenzfläche gehen, dann bilden sie halt eine ganze Schicht, eine ganze Trennschicht, die zum Versagen führen kann. Das können Sie sich am besten so vorstellen wie ein Zuckerwürfel. Zuckerwürfel besteht aus unterschiedlichen Zuckerkristalliten. Die ändern an einer Grenzfläche zwischen zwei Zuckerkristalliten ihre Orientierung. Und jeder Werkstoff ist so ähnlich aufgebaut. Das heißt, Sie haben kleine Körner, kleine Kristalliten und da, wo sie zusammenstoßen, das nennen wir Korngrenze. Und diese Korngrenzen, das sind Grenzflächen, die zum Beispiel für diese Segregationsphänomene bekannt sind. Das sind innere Grenzflächen. Der Abstand zwischen diesen inneren Grenzflächen, den nennen wir Korngröße und der ist ganz entscheidend für die mechanischen Eigenschaften. Beispielsweise, wenn Sie grobkörniges Gefüge haben, können Sie mit der gleichen chemischen Zusammensetzung einmal etwas haben, was so weich ist wie eine Büroklammer. Und das zweite Mal können Sie mit de facto der gleichen Zusammensetzung können Sie einen Federstahl machen, den Sie überhaupt nicht mehr verbiegen können, sondern der Ihnen sofort spröd bricht.
Die Forschungen, mit denen das Nano-SMART-Projekt dem Stahl letzte Geheimnisse entreißen will, beruhen auf vier Pfeilern.
Der erste Pfeiler ist die Mikromechanik, die sitzt hier in Karlsruhe. Hier schneiden wir uns Proben, die sind ungefähr einen Mikrometer klein. Das ist ungefähr ein 1/30 von einem Haar. Und diese kleinen Proben, die drücken wir und schauen, wie sich dann der Werkstoff auf seiner kleinsten Längenskala verhält. Das ist ein Aspekt, die Eigenschaften. Zweiter Aspekt ist, natürlich wollen Sie wissen, ob es zu solchen Segregationsphänomenen kommt. Dafür müssen Sie den Werkstoff chemisch und strukturell analysieren. Das machen wir mit der Atomsondentomographie und da bin ich sehr froh, dass das Institut, wo ich zuvor tätig war, mit im Boot ist. Das ist das Max-Planck-Institut für nachhaltige Materialien, vormals das Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf. Und damit klären wir eigentlich experimentell auf der Nano- und Mikroebene auf. Das wird komplementiert durch Modellierung, durch atomistische Modellierung, bei der Segregationsphänomene im Computer beschrieben werden. Das wird in Belgien stattfinden. Und die vierte Stütze, die ist eine etwas makroskopischere. Da werden einfach Legierungen mit unterschiedlichen Begleitelementen abgegossen. Und diese abgegossenen Legierungen werden dann makroskopisch untersucht. Schlicht deshalb makroskopisch, weil man hier noch wesentlich schneller ist auf der Mikroebene. Belgien und Spanien machen die Makroebene, in Karlsruhe machen wir Mikro- und Submikrometerebene und die Nanoebene, würde ich jetzt sagen, ist einerseits die chemische Analyse in der Atomsondentomographie, wo man quasi atomar aufgelöst den Werkstoff wirklich rekonstruieren kann. Das können Sie sich so vorstellen, dass Sie hier ein Tomogramm haben, wo jedes einzelne Atom vermessen wird in seiner dreidimensionalen Position. In zwei Raumrichtungen geht das atomar aufgelöst und die dritte Raumrichtung, da kämpft man nur, aber man ist quasi dran. Das heißt, das wäre die experimentelle Nanoanalytik und natürlich die dichte Funktionaltheorie, das ist ausschließlich auf der Nanoebene.
Professor Kirchlechner ist überzeugt, wenn die Mechanismen der Qualitätsminderung durch die Verunreinigungen bekannt sind, kann man gezielt gegensteuern.
Wenn Sie an Stahl denken, können Sie immer mit zwei Keulen schwingen. Die erste Keule ist die Legierungskeule. Etwas dazu legieren, was vielleicht den Effekt mindert. Diese Keule will ich nicht schwingen, weil die führt auf Dauer nämlich genau zum gleichen Problem, dass wir immer weiter aufdestillieren von Verunreinigungselementen. Die zweite Keule ist die viel wichtigere. Das wäre, thermomechanische Behandlungen so anzupassen, dass sich vielleicht die Segregationen, die diese Ausscheidungen, wenn sie sich bilden, an anderen Stellen bilden, kleiner bilden, besser verteilt sind und damit nicht so wirksam sein können.
Wie die Eishärtung bei der Herstellung von Messern eindrucksvoll zeigt, lässt sich durch innovative Herstellungsprozesse sehr viel erreichen.
Für alle Strukturwerkstoffe ist die chemische Zusammensetzung nur ein Aspekt, und zwar ein kleiner Aspekt. Viel wichtiger für uns ist die Mikrostruktur, auf Deutsch das Gefüge, das Zusammenwirken der Kristallstruktur mit den Kristalldefekten. Und diese kann ich vor allem durch meine Prozessierung, das heißt durch Umformung und durch Temperaturführung, das heißt Temperatur, Zeit und Dauer, die ich auf ein Werkstück einwirken lasse, dadurch kann ich die verändern. Wie mache ich aus einer weichen Messerklinge eine harte? Da brauche ich nicht legieren, sondern der Schmied steckt die einfach in seine Esse, erhitzt sie, sodass das sogenannte Austenit entsteht. Das ist ein kubisch flächenzentriertes Gefüge, und dann schreckt er sie in Wasser ab. Und durch dieses Abschrecken in Wasser kommt es zu einer erzwungenen Umklappung im Gitter. Es entsteht der sogenannte Martensit, und der Martensit ist wesentlich härter und fester, als es die thermodynamische Gleichgewichtsphase, der sogenannte Ferrit, wäre. Und der ist vor allem deshalb fester, weil darin viel mehr Grenzflächen sind, weil der Kohlenstoff anders gelöst ist und so weiter. Das heißt, mit exakt gleicher chemischer Zusammensetzung haben Sie einmal ein butterweiches Messer, was Sie verformen könnten, was zum Schneiden absolut ungeeignet wäre. Und nach dieser Härtung wäre es das, was wir kennen, ein hartes Messer.
Der Materialwissenschaftler Professor Kirchlechner verbindet eine große Hoffnung mit dem Nano-S-Smart-Projekt.
Dass wir damit einen guten Werkzeugkasten haben und Argumente haben, um Normen zu verändern. Wir liefern in Deutschland im Moment den Schrott in außereuropäische Drittstaaten, weil wir unsere Güten nicht mehr produzieren können. Und diese Güten sind einerseits natürlich definiert durch ihre Eigenschaften. Die werden wir halten müssen. Aber andererseits limitieren uns im Moment Normen, die einfach diesen hohen Begleitelementanteil nicht zulassen. Heute weiß keiner, welcher Begleitelementanteil wirklich technisch realisierbar und möglich ist, um die gleichen Werkstoffeigenschaften zu produzieren. Meine ganz große Hoffnung von diesem Projekt ist, dass wir dann schwarz auf weiß sagen können, ab welchem Anteil ist ein Begleitelement schädlich, in welcher Kombination sind Begleitelemente schädlich. Und mit diesem Werkzeugkasten können wir dann Normen ändern. Und sobald man in der Normung drinnen ist, dann, glaube ich, kann man die Gesellschaft verändern.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.